Sie hören einen Podcast von Scheidweiler PR.
Schönen guten Morgen, lieber Nikolaus Scheidweiler von Scheidweiler PR in Bremen, mit Sitz in Bremen. Ich mit Sitz jetzt in Dortmund, wunderbar über Hangout verbunden. Vielen Dank, dass du bereit bist, eben da ein bisschen zu erzählen von diesem ganzen PR, Pressearbeit, Pressesprecher-Dasein im digitalen Wandel, wie sich das Ganze verändert. Ich hatte dir ein paar Fragen zugeschickt und die werde ich dir jetzt stellen. Ich schreibe immer so ein bisschen mit, weil ich auch einen Beitrag für die Steady News draus mache und freue mich jetzt, was du da mit Sicherheit total Spannendes drauf antworten kannst. Wie beurteilst du PR im digitalen Wandel? Was hat sich durch den Einfluss des Internets und der interaktiven Kommunikation in der Öffentlichkeitsarbeit geändert?
Also ganz grundsätzlich, ich setze ja immer auf das Modell von Gruning-Hunt. Das sind die beiden Sozialwissenschaftler, die sich auch mit Kommunikation stark beschäftigt haben. Und wir hatten ja früher das Absender-Empfänger-Modell, ganz deutlich, sicherlich im Bereich der Werbung, Publicity. Dann hatten wir in der zweiten Stufe das Thema Pressearbeit, auch Öffentlichkeitsarbeit, wo tatsächlich nur das Unternehmen oder die Organisation als Sender aufgetreten ist. Und dann sind wir ja immer stärker da reingegangen, auch zu sehen, wie kommt das überhaupt beim Empfänger an. Und letztlich, wenn wir in der vierten Stufe sind, sind wir bei den Social Media und dort geht es um aktive Interaktion. Die Konsumenten werden ja, Stichwort zu Prosumenten, ist ein fieses Buzzword, aber das muss ich bringen, denn auch die stellen Inhalte bereit und haben auch Anforderungen an den Absender, an das Unternehmen. Und dahingehend wird es sicherlich schwieriger, hier in Interaktion und Dialog zu treten. Und vielleicht für den einen oder alten PR-Mann ist es sicherlich schwierig zu verstehen, dass die Zielgruppen nicht mehr quasi eine Stufe drunter stehen, sondern tatsächlich sich auf Augenhöhe befinden und auch dort als ernsterer Partner als früher wahrgenommen werden müssen.
Ja. Also das Prinzip der Augenhöhe, kann man sagen, ist da eben der Schlüsselbegriff, ne? Dass das neu ist und ungewohnt.
Also für mich absolut neu, muss man sagen. Also so wie ich PR vor gut 10 Jahren kennengelernt habe, war das tatsächlich immer noch, wir haben Themen, wir haben Botschaften, wir schicken die raus, machen natürlich so ein bisschen Marktforschung oder gucken, was interessiert die jetzt, aber nicht wirklich im Dialog. Und dieser Dialog wird tatsächlich immer stärker, also gerade für meine Kunden im Bereich Social Media ist es natürlich immer so, dass man 7 Tage die Woche, 24 Stunden bereitstehen muss, um Antworten zu geben. Und dahingehend ist auch der Beruf des PR-Schaffenden anders geworden, weil Kommunikation ist nicht mehr so planbar. Also man muss eher reagieren. Man kann nicht einfach sagen, okay, in einem halben Jahr haben wir eine Messe, in einem Dreivierteljahr haben wir eine Pressemitteilung, dann haben wir einen Geschäftsbericht oder irgendetwas Ähnliches, sondern tatsächlich geht es darum, auch zu sehen, wann will der Kunde, wann will die Zielgruppe, wann will der Mitarbeiter auch als Zielgruppe, wann will der Mitarbeiter bestimmte Informationen wissen? Und dahingehend sind wir natürlich stärker im Dialog als im Monolog.
Und mit erheblichen Konsequenzen auf Arbeitszeit, auf Qualifikation der Mitarbeiter, auf die Kosten.
Ja, also definitiv. Also Agenturen, gut, ich bin jetzt nicht im Agenturgeschäft so lange, aber so wie man das sieht, müssen auch die alteingesessenen PR-Agenturen, die großen Namen muss man gar nicht hier groß aufzählen, aber auch die müssen sich umstellen, denn jetzt werden die Wochenendarbeitszeiten oder die rund um die Uhr Arbeitszeiten werden immer wichtiger. Das bedeutet mehr Kosten, weil mehr Personal, mehr Ressourcen eingesetzt werden müssen, eben für das Unternehmen beziehungsweise auch die Unternehmen, soweit sie nicht in der Lage sind, wenn sie Social Media machen wollen, diese am Wochenende oder außerhalb der Arbeitszeit zu bedienen, müssen sich klar sein, ich brauche jetzt eine Agentur, die nach 17 Uhr oder auch am Wochenende, am Samstag, am Sonntag diese Kanäle beobachtet und gegebenenfalls reagiert. Das heißt auch die Prozesse, was passiert, wenn wirklich mal eine Krise stattfindet bei bestimmten Kunden, gerade vielleicht aus dem Energiesektor, wie reagiere ich darauf? Das heißt, ich brauche irgendwie hier noch eine konkretere Krisenkommunikation. Damit schlagen wir natürlich schon wieder den Bogen irgendwie zum Shitstorm, der etwas überbewertet ist sicherlich, was die generellen geschäftlichen Auswirkungen hat, aber in der Kommunikation natürlich nicht links liegen gelassen werden kann.
Da werden ja auch alle immer ganz wach, wenn es um Krisen geht. Ja. Dann sind sie ja alle wach. Danke. Der Beruf des Pressesprechers war traditionell geprägt von vorsichtiger Diplomatie gegenüber der Öffentlichkeit und intensiver Beziehungspflege zu Gatekeepern, vor allem voran zur Presse. Welche Fähigkeiten braucht ein Pressesprecher in der heutigen Zeit?
Erste Frage ist, ob der Begriff Pressesprecher da noch richtig ist für den Mann, der die Unternehmenskommunikation macht. Also den Pressesprecher, ja, der muss immer noch in der Lage sein, guter Beziehungspfleger zu sein, zu der bestimmten Gruppe von Multiplikatoren, also Journalisten insbesondere. Auch da wird es weiter um Kontakte gehen, auch wenn das Thema Nachrichtenwerte meines Erachtens eine immer größere Rolle spielt. Nachrichtenwerte im Sinne von, dass ich mir Themen überlege auf Prominenz, auf Aktualität, auf Relevanz. Trotz allem wird es immer darum gehen, einen persönlichen Zugang zu haben zu bestimmten Journalisten. Also das heißt, wenn wir den Pressesprecher sehen, dann hätte er auf jeden Fall seinen Part innerhalb der Unternehmenskommunikation. Die Frage ist, wer leitet das Ganze jetzt? Der Pressesprecher im Unternehmen ist sicherlich, ja, ohne Pressesprechern zu nahe zu treten wollen, eher begrenzt, wenn er sich auf sein Themengebiet konzentriert, was Kommunikation angeht, weil er würde beispielsweise auch die Blogger ausschließen, die als Multiplikatoren eine immer größere Rolle spielen. Mhm. Was vorsichtige Diplomatie angeht, also vorsichtige Diplomatie, das ist ein harter Begriff, also je nachdem, was man als vorsichtige Diplomatie bezeichnet, da fällt mir jetzt nichts ein, was man vorsichtige Diplomatie, also ich glaube eher, dass durch die neuen Medien, durch die Digitalisierung tatsächlich vorsichtige Diplomatie weniger wichtig geworden ist. Man muss im Markt um Aufmerksamkeit, im Markt um Wahrnehmung, muss man eher klare Kante zeigen, eher sich positionieren. Und tatsächlich, dahingehend ist die Frage ganz gut, ist das nicht die Aufgabe eines Pressesprechers? Während man die klassischen Medien eher für eine generelle Wahrnehmung eingesetzt hat und immer noch einsetzen kann natürlich oder auch eine Reputation nutzen kann, geht es tatsächlich eher darum, in den neuen Medien, wenn ich dann um Umsätze rede, Abverkauf, Mitarbeitergewinnung beispielsweise, sich klar zu positionieren. Und dahingehend ist Diplomatie meines Erachtens in der Kommunikation weniger relevant, wenn ich auf neue Medien setze, weil sonst verschwinde ich in der schieren Masse der anderen mit Wettbewerber um die Aufmerksamkeit. Also es geht nur um Kante zeigen, vorsichtige Diplomatie, ja, klassische Medien, klassische Pressearbeit, aber grundsätzlich eher durch Positionierung.
Vielleicht könnte man dann eher sagen, gewaltfreie Kommunikation. Ne? Also wir haben ja genug Beispiele, wo eben so diese klassische Art der PR-Abteilung bei Facebook etc. so gar nicht gut angekommen ist mit dieser vorsichtigen Diplomatie und rechtlich abgesicherten, aber wichtig ist eben, dass man keinen verärgert.
Ja, verärgern nicht. Also es ist, würde es eher anders sagen. Also die Sprache eines Pressesprechers war tatsächlich immer darauf gebucht, ja, nicht vorsichtig zu sein, aber ein bestimmtes Bild nach außen zu tragen. Das musste alles mit dem Vorstand abgeglichen werden. Es war alles sehr glatt gebügelt. Es war so, dass man tatsächlich nicht anecken konnte. Also dahingehend schon Diplomatie. Social Media setzen aber gerade als Nachrichtenwert, wenn wir darauf gehen, eine hohe Emotionalität und Persönlichkeit voraus. Das heißt, hier muss ich authentisch sein. Hier darf das Bild nicht mehr glatt geleckt sein, das Foto, was ich einreiche. Es darf kein Pressebild sein. Es muss viel authentischer sein, auch wenn dieser Begriff inzwischen schon schwer ausgelutscht ist. Es muss einfach so sein, als ob es Persönliches ungeprüft ist. Und das ist in der Pressearbeit meines Erachtens nicht der Fall gewesen und in den neuen Medien muss das aber einfach der Fall sein.
Content Marketing ist ein Schlüsselbegriff in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung, Informationspolitik und Netzwerkpolitik geworden. Siehst du crossmediales Content Marketing eher in der PR oder eher in der Marketingabteilung angesiedelt?
Also wie ich es oft schon in meinen Blogs thematisiert habe, Content Marketing ist alter Wein in neuen Schläuchen. Auch dieses Buzzword muss man immer wieder im Kontext sehen. Ich denke, die Aufgabe der PR war es immer, wertvolle Inhalte für bestimmte Zielgruppen bereitzustellen. Und das durch Geschichten. Es darf nicht zu werblich sein. Ich habe beispielsweise gestern nochmal ein Buch mit Fachartikeln zum Thema PR gelesen. Und dort waren Fachartikel zum Teil sehr gut geschrieben, sehr fachlich geschrieben. Aber es gab andere Fachartikel, wo dann immer wieder kam, ja, wir als Agentur XY sind doch die geileren. Wir als Agentur haben das so und so super gemacht. Und das ist eben kein Content-Marketing, das ist eher Marketing, also in Richtung Werbung. Marketing sitzt ja grundsätzlich eher aus drei Bereichen auch zusammen, aus PR, Werbung und ja, Lobbyarbeit gewissermaßen, also abgesehen natürlich von den Fragen der anderen drei P. Aber ganz grundsätzlich sehe ich, das Content-Marketing muss, das Lead muss unbedingt bei der PR-Abteilung liegen. Die Unternehmenskommunikation muss einen Zugriff drauf haben, um die gesamte Geschichte zu erzählen. Und dann kann man punktuell Marketingmaßnahmen einstreuen, aber meines Erachtens ist das Ganze im Sinne des Multi-Channel-Publishings oder Multi-Channel-Marketings eh nicht mehr genau zu trennen. Man muss halt schauen, welche welches Instrument kriegt welche Aufgabe im Prozess. Und wenn man unterschiedliche Kanäle sieht, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung oder Conversion Optimization, das sind halt technische Aspekte, die man natürlich mit einfließen muss und in Kombination mit den Inhalten sehen muss. Das heißt, der gute PR-Fachmann hat heute auch einen Blick für die technischen Anforderungen, hat aber auch einen Blick für bestimmte Werbeformate, Ambient Media beispielsweise, aber auch, wie kann ich mit Search Engine Advertising oder auch mit Facebook Ads arbeiten, um dort nochmal eine Aufmerksamkeitsschwelle zu überschreiten. Das sind heute viel komplexere Anforderungen an die PR. Und wie auch immer, ob der Hut dann beim Marketing liegt, meines Erachtens ist das ganz grundsätzlich strategisch immer noch eine PR-Aufgabe.
So, die nächste Frage. Was wünschst du dir für die akademische Ausbildung im Bereich PR-Öffentlichkeitsarbeit? Was müsste sich im Studium ändern?
Meines Erachtens gibt es schon sehr, sehr gute Studiengänge. Also so wie ich das verfolge, in Hannover beispielsweise, beim Kollegen, wie spricht man jetzt richtig aus, Ciska. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut, wie die Leute ausgebildet werden. Das gefällt mir sehr gut, so wie ich das wahrnehme. Dann habe ich aktuell bei einem Kunden eine Volontärin, die in wo auch immer, in Lingen studiert hatte, genau, in Lingen studiert hatte, ich musste kurz überlegen, wo das ist, Emsland, und in Lingen studiert hatte und bringt sehr gute Kompetenz mit, fachlich super ausgebildet, also da gibt es nichts zu mäkeln, das muss man sagen, bringt es mit. Auf der anderen Seite bekomme ich immer Praktika-Bewerbungen aus dem Bereich Medienwissenschaften, Medientheorie und dort ist die Qualität des Studienganges oder der Inhalte absolut nicht ausreichend für die Anforderungen, die man an Praktikanten im Bereich PR und Marketing hat. Zum anderen haben wir oft Praktikumsgespräche gehabt, wo dann die Praktikantin sagt, ja, ich bin nicht bei Facebook, mir ist das zu blöd, Google Plus kennt sie nicht, Twitter findet sie doof, YouTube nutzt sie nicht und da frage ich mich halt immer, wenn ich sowas nicht nutze privat, wie will ich denn dann tatsächlich kommunizieren? Also selbst wenn ich es privat ablehne, muss ich wissen, wie es funktioniert. Ja. Teilweise fehlt mir da so der Praxisbezug, würde ich sagen, der absolute Voraussetzung ist. Also es gibt gute Studiengänge, wo ich sage, ja, die kann man sofort auch in Agenturen, in Unternehmen, in Volontariate einbinden und deren Kompetenzen direkt gezielt nutzen. Aber aus vielen fremden Studiengängen, auch wenn die irgendwie Medien oder Journalistik oder wie auch immer heißen, sind tatsächlich viel zu viele Lücken in der Ausbildung, Praxis, also auf Praxisseite wie auf Theorieseite, dass man sagen kann, da ist der Ausbildungsaufwand in dem Volontariat viel zu hoch. Also ich bin da ja, unentschieden. Also es gibt gute Beispiele, aber es gibt auch viele Beispiele, wo man nicht sagt, das bereitet auf den Beruf vor.
Hast du einen Tipp, wie man einen guten Studiengang finden kann, beziehungsweise als Agentur, Unternehmenskommunikationsabteilung, Absolventen von einer guten, vom guten Studiengang erkennen kann?
Also wenn ich ganz grundsätzlich, wie gesagt, in Hannover und Lingen, das sind die beiden mir persönlich bekannten Studiengänge, die kann ich absolut befürworten. Ich weiß aber, dass da, ich weiß nicht, ob da ein NC drauf liegt oder die Auswahlverfahren zu streng sind, also da wird tatsächlich nicht jeder genommen. Deswegen sind die wahrscheinlich auch so gut. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendetwas studiert habe, wie Medientheorie, Medienwissenschaften oder irgendwas, was es hier an Studiengängen gibt oder Journalistik, dann muss ich halt noch Ausbildungsbedarf haben. Das heißt, als Student oder Studentin muss ich unbedingt Praktika sammeln, um wirklich nochmal hinter die Kulissen gucken, selber mich ausprobieren in Facebook. Ich sollte auf jeden Fall Twitter nutzen. Ich sollte mit YouTube zumindest gearbeitet haben. Ich sollte Spaß dran haben, auch Technologie mir zu erschließen, Wissen. Vielleicht habe ich einen kleinen Blog zu bestimmten Themen, Reiseblog oder einen Studienblog. Also ich fände es cool, wenn mal eine Studentin käme und sagt, ja, ich habe vom Beginn an meines Studiums habe ich einen Blog geschrieben über das Thema PR-Ausbildung oder Marketing-Ausbildung oder dann wüsste ich auf jeden Fall, ja, sie weiß, wie man mit einem CMS umgeht, sie weiß, wie man Suchmaschinen optimiert arbeitet, sie nutzt die Social-Media-Kanäle, das wäre schon richtig gut. Also Praxiserfahrung geht vor. Ja. Und ganz grundsätzlich, wenn man dann einen artfremden Studiengang absolviert hat, helfen halt Weiterbildungsinstitute, die es inzwischen auch zu Hauf gibt in der deutschlandweit. Die Deutsche Presseakademie habe ich selber besucht, die fand ich gut inhaltlich, habe ich auch sehr viel von profitiert, sehr praxisbezogen. Also von daher, da muss man halt gucken, was liegt mir am nächsten oder tatsächlich, wo kann ich lokal auch am einfachsten das absolvieren und inhaltlich finde ich, Praxisbezug ist immer das Allerwichtigste.
Kannst du unseren Lesern noch persönliches Tipps aus deiner Erfahrung geben? Was sollten Unternehmen achten bei PR im digitalen Wandel? Was können wir alle auch vom Erfolg von Scheidweiler PR, von deiner Strategie lernen?
Ja, von meiner Strategie Scheidweiler PR, also ich bin ja gerne in allen Netzwerken unterwegs. Ich sage, man muss alles ausprobieren. Man muss zumindest wissen, wie funktioniert was. Man muss nicht der Experte sein als PR-Agentur, dafür gibt es immer wieder Spezialisten, wenn wir tatsächlich über so konkrete Themen wie Suchmaschinenoptimierung sprechen oder Suchmaschinenwerbung oder Conversion Optimizations. Das sind drei Themengebiete, die sehr technisch sind, die hohen Expertisebedarf bedürfen und auch sehr viel persönliche Ressourcen eingesetzt werden müssen in diesem Bereich. Aber ich muss wissen, wie es funktioniert, damit ich dann für meinen Kunden natürlich bewerten kann, lohnt sich das, diesen Bereich einzusetzen, dieses Instrument zu nutzen? Wie ist Facebook Ads? Nutzt das was für den Bereich PKV? Nutzt das was für den Bereich Sport? Wo sind die Kosten? Lohnt sich das von den Kostenstrukturen her? Oder ist es tatsächlich besser, doch wieder über Journalisten zu gehen und Pressearbeit zu machen oder den eigenen Blog zu implementieren? Sind viele unterschiedliche Kompetenzen gefragt und mein Anspruch an mich selber, aber auch an andere Agenturen ist es zumindest immer wieder auszuprobieren, wie funktioniert was? Zum Beispiel so Google Hangout heute on air. Wie kann man das tatsächlich einsetzen in der Kommunikation? Wie funktioniert das? Das sind die Fragestellungen, die Agentur immer wieder beantworten muss. Und ganz grundsätzlich, wo geht es für Unternehmen in dem digitalen Wandel? Klar, Social Media muss nicht für jeden wichtig sein und nicht für jedes Unternehmen relevant sein. Aber wenn man beispielsweise an andere Kanäle denkt, wie YouTube, sollte auf jeden Fall meines Erachtens eingebunden werden in die Kommunikation. Man kann Dinge sehr komplexe Sachverhalte vereinfachen mit Bild und Ton. Beispielsweise, ich habe zwei linke Hände und sollte die Kette wechseln bei meinem Fahrrad. Ja gut, klingt jetzt eigentlich nicht so schwer, aber auf der anderen Seite hatte ich ein neues Fahrrad mit 37 Gängen und wie es halt so ist. Und anstatt dass ich mir eine Gebrauchsanleitung aus dem Netz ziehe, gucke ich mir das lieber auf meinem iPad an und mache das dann eben. Also man kann viele Dinge viel einfacher und schöner erklären und auch eine Geschichte dazu erzählen. Beispielsweise auch in der Mitarbeitergewinnung. Wenn ich gewerbliche Mitarbeiter suche, die vielleicht nicht so gut lesen können oder auch ein bisschen lesefaul sind, was es ja gibt, dann kann ich durch Videos das Arbeitsfeld, den Arbeitsplatz, die Anforderungen besser vermitteln, als wenn ich eine komplizierte Stellenanzeige oder einen Blog habe. Das heißt, ich muss immer gucken, was interessiert die Zielgruppe? Habe ich digitale Möglichkeiten, denen das besser und einfacher zu vermitteln, um einfach dort den Zugang, eine Bewusstseinsveränderung und vielleicht eine Handlung auszulösen? Dahingehend doch, also digitale Medien bieten Möglichkeiten, sind aber auch immer wieder abzuwägen, wie teuer sind sie, wie viel Personal habe ich dafür, wen brauche ich dafür und letztlich, was braucht die Zielgruppe? Und das sind halt die Fragestellungen in Zeiten des digitalen Wandels.
Lieber Nicolas, ich danke dir sehr. Ich finde das richtig, richtig wertvoll, auch für Unternehmen, die sich fragen, ne, was soll ich tun und soll ich mich darauf einlassen? Auch eben immer wieder diese Mahnung, es ist einfach auch zeitintensiv. Und eben 7 Tage, 24 Stunden. Und von daher kann ich eigentlich mich nur ganz, ganz herzlich dafür bedanken.
Sie hörten einen Podcast von Scheidweiler PR. Weitere Informationen zu allen Themen rund um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erhalten Sie unter www.scheidweiler-pr.de.